ARD.
SWR Kultur. Forum.
Präsident Trump, wohin steuern die USA? Mein Name ist Klaus Heinrich. Es ging dann doch alles schneller und klarer als erwartet. Donald Trump ist mit deutlichem Abstand zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden. Während seine Gegner von einem schwarzen Tag für die Welt sprechen, prophezeit Trump seinem Land ein goldenes Zeitalter. Wir fragen in diesem SWR Kulturforum, wohin steuern die USA? Bleiben sie eine offene, multikulturelle Gesellschaft oder grenzen sie sich nationalistisch von Migration und Welthandel ab? Was geschieht mit der Ukraine? Was passiert im Nahen Osten? Und worauf muss sich der Westen in Zukunft einstellen? Darüber diskutiere ich mit Katrin Brandt, sie ist Studioleiterin Hörfunk im ARD-Studio Washington, mit Sabrina Fritz, sie ist Studioleiterin SWR BR MDR-Studio Brüssel und mit Jörg Wimala-Sehner, ist politischer Korrespondent der Welt. Donald J. Trump wird nun zum zweiten Mal nach seiner Amtszeit 2017 bis 2021 ins Weiße Haus einziehen und in seiner dritten Kandidatur erstmals auch mit einer Mehrheit der Wahlberechtigten. 5 Millionen Stimmen Vorsprung hat er derzeit. 276 von 270 notwendigen Wahlmännerstimmen hat er bereits hinter sich. Es ist noch nicht alles ausgezählt, aber er kann eigentlich nicht mehr verlieren. Und darüber hinaus haben die Republikaner wohl die Mehrheit im Senat sicher. Katrin Brandt im ARD-Studio Washington. Warum ist der Sieg am Ende doch so klar ausgefallen?
Naja, weil wir uns zuvor auch auf eine falsche Fährte haben setzen lassen von nämlich den Meinungsforscherinnen und Meinungsforschern, die ja immer behauptet haben, dass es ein knappes Rennen geben würde, weil sie, und das ist halt die Krux bei der Meinungsforscher, schon nicht genügend Trump-Anhänger befragen konnten. Das war das Problem 2016, das war das Problem 2020. Trump-Anhänger sprechen nicht gerne mit Meinungsforschern, sie misstrauen den Medien und sie misstrauen den Demoskopen, die gehen nicht ans Telefon, sie schicken keine Fragebögen zurück, sie wollen einfach nicht mitmachen. So, und deswegen haben die Meinungsforscher 2016 und 2020 die Trump-Anhänger notorisch unterstützt. Diesmal hatten sie die Hoffnung, sie haben es besser eingepreist, aber das Problem hat sich eben nicht lösen lassen und mein Verdacht war so ein bisschen, okay, dann einigen wir uns mal alle darauf, dass es eng wird, bevor wir uns irgendwie zu sehr aus dem Fenster lehnen und irgendwas anderes vorhersagen.
Trotzdem muss ja irgendwas passiert sein in diesem Land. Als er das erste Mal kandidierte und gegen Hillary Clinton zwar bei den Wahlmännern gewonnen hat und Präsident wurde, hat er, glaube ich, 3 Millionen Stimmen weniger gehabt national. Vor 4 Jahren gegen Joe Biden 5 Millionen Stimmen weniger. Und jetzt hat er aktuell 5 Millionen Stimmen Vorsprung vor Kamala Harris. Was ist denn da passiert?
Die Menschen haben in sich reingehört und haben sich gefragt, ging es uns unter Donald Trump besser als unter Joe Biden? Und dann haben sie angefangen, in ihr Portemonnaie zu gucken und haben festgestellt, die Eier sind heute teuer, das Benzin ist heute teuer, die Hypothekenzinsen sind heute teuer und mehr verdienen tun wir gefühlt auch irgendwie nicht. Und dann haben sie gesagt, dann wollen wir doch Donald Trump wählen und alles andere, was dieser Mann sonst noch so sagt, das habe ich jedenfalls im Wahlkampf oft gehört, wurde dann ausgeblendet. Aber die klare Ansage war, wir möchten gerne, dass es uns wieder gut geht und wieder besser geht. Und das war der wichtigste Faktor für die Menschen, Donald Trump zu wählen.
Sabrina Fritz, Sie waren vor 8 Jahren als Korrespondentin in den USA mit dabei. Damals hat man sich die Niederlage von Hillary Clinton mit dem vernachlässigten Rust Belt erklärt. Die Arbeiterklasse hat sich von den Demokraten abgewandt. Was sind nach Ihrer Beobachtung aus der Entfernung, aus Brüssel heraus, die Gründe heute?
Also ich habe ein totales Déjà-vu. Ich finde, es ist eine sehr ähnliche Situation wie damals. Man hat eine sehr etablierte Gegenkandidatin, also Hillary Clinton und auch Kamala Harris, sehr kontrollierte Frauen. Also ich sag mal, die Bilder, die hängen bleiben, Trump bei McDonald's, Kamala Harris auf der Vogue. Das klare, einfache Botschaften, ich weiß nicht, ob einer von uns, Katrin, du vielleicht, aber eine Botschaft von Kamala Harris noch im Ohr hat, ich eigentlich nicht, aber natürlich immer wieder diese klaren, einfachen Botschaften von Trump. Und natürlich muss man sagen, hat sich sein Team auch professionalisiert, alles, was online im Internet stattfindet, da sind einfach diese Teams wahnsinnig gut aufgestellt. Elon Musk, muss man natürlich auch sagen, trägt da auch seinen Anteil dazu bei. Also im Nachhinein ist man immer schlauer, aber wenn man sich jetzt einfach das betrachtet, dann muss man sagen, war Trump aus meiner Sicht eigentlich der bessere Kandidat. Und Kamala Harris hat genau das eigentlich ist in die Falle getappt, wie Hillary Clinton mit sehr einfach auch rationalen Themen, wenig online unterwegs, wenig Unterhaltung. Also da fühle ich mich sehr an 2016 erinnert.
Wasser auf die Mühlen von Jörg Wiemaler-Sehner. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie von Kamala Harris nicht allzu viel halten. Sie sind nur bestätigt worden heute, nehme ich an.
Ja, es fühlt sich aber nur teilweise gut an, weil natürlich die neue Präsidentschaft von Donald Trump viele Nachteile mit sich bringt. Aber ich glaube, wenn ich ein bisschen in die Analyse gehen würde, also zum Beispiel der Unterschied zwischen 2016 ist jetzt und jetzt ist, dass ich damals halt die weiße Arbeiterklasse vernachlässigt gefühlt hat. Und jetzt gilt das aber einfach für einen Großteil des Landes. Ne? Also es heißt ja immer, Trump wäre der große White Supremacist. Stattdessen wird seine Bewegung aber immer bunter. Also er hat zum Beispiel seinen Stimmenanteil in Wisconsin nach Nachwahlbefragungen verdoppelt. Und dann ist natürlich die Frage, warum? Und ich glaube, da muss man so ein bisschen in die längerfristige Betrachtung gehen. Im Prinzip ist das, was die Demokraten seit 40 Jahren machen, ist, sich im Prinzip ihre Wahlkämpfe von Milliardären bezahlen zu lassen. Und weil man dann natürlich nicht gleichzeitig Politik für die Arbeiter und die Milliardäre machen kann, kommt man halt mit irgendwelchen überkomplizierten Miniprogrammen um die Ecke, mit denen man dann irgendwie versucht, ein Pflaster auf den Beinbruch zu kleben, der einfach das Leben in der amerikanischen Gesellschaft ist. Wenn alle davon reden, ging es dir vor 4 Jahren besser und die Lage der Wirtschaft, die wirkt sich hier auch auf das Wahlverhalten aus, in den USA aber viel unmittelbarer, weil man einfach immer, einen kleinen Schritt davon entfernt ist, seine komplette Existenz zu verlieren. Es gibt keine Krankenversicherung, es gibt keinen Kündigungsschutz, es gibt keinen Mutterschutz, es gibt keine bezahlten Krankheitstage, keine bezahlten Urlaubstage, nichts. Wenn man einmal vor den Bus läuft oder einmal eine Diagnose bekommt oder sich irgendwas nicht leisten kann, ist man weg. Und die Aufgabe der Demokraten wäre es natürlich gewesen, irgendwie mal so eine Art sozialdemokratisches Sozialstaatssystem einzuziehen. Und auf diesem Weg waren sie auch bis in die 60er Jahre, bevor der Neoliberalismus gewonnen hat. Und die Kampagne von Kamala Harris spiegelt das wider, weil wenn man keine Inhalte hat, dann kommt man mit irgendwelchen Sermonen, man spricht über das Retten der Demokratie oder man nimmt sich Themen, die zwar wichtig sind, das Thema Abtreibung, ja, die aber natürlich, jetzt nicht groß den Geldgebern irgendwie dazwischen grätschen. Und das ist genau der Fehler. Und da würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Parallele zu 2016, die Hillary Clinton gemacht hat. Und jetzt haben die den Salat.
Aber was ist hier persönlich?
Da habe ich aber viele Stellen, wo ich widersprechen könnte.
Nee, dann bitteschön.
Ja, machen Sie ruhig.
Bitteschön.
Naja, also der Punkt ist, die Leute, mit denen ich spreche, wenn ich hier im Land unterwegs bin, die wollen ja diese ganzen sozialpolitischen Versprechungen nicht. Also alle Versuche, na, wir kriegen das als Deutsche ja immer mit, wenn wir hier unterwegs sind und sagen, ja, wir zahlen durchaus gerne Steuern, weil wir sind der Meinung, dass man die Schlaglöcher flicken müsste, dass die Schulen gut sein müssen. Und übrigens sind wir ein großer Fan der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann gucken uns selbst Leute mit demokratischem Background an und sagen, habt ihr sie nicht nochmal alle? Das ist doch Sozialismus. Mhm. Also die Versuche, die USA zu sozialdemokratisieren, die kriege ich hier im Land nur mit, sind zum Scheitern verurteilt. Das will hier niemand. Und auch Kindergeld und solche Geschichten. Das ist das alleine ist schon sozialistisches Teufelswerk.
Ja, ich bin ja auch sehr viel im Land unterwegs. Ich bekomme das anders mit. Es gibt natürlich auch Tracking, zum Beispiel, was die Einführung einer allgemeinen Krankenversicherung angeht. Die Kaiser Foundation trackt das seit Jahren. Da gibt es eine solide Mehrheit bei Demokraten, auch bei Independents und auch bei Republikanern. Und ein ganz großes Thema ist zum Beispiel das Thema Mindestlohn. Das ist eines der riesen Wahlkampfthemen gewesen, mit denen Joe Biden 2020 Georgia gewonnen hat. Und das am Ende dann mehr oder minder hat fallen lassen nach geringen administrativen Widerständen aus dem Senat und von ein paar demokratischen Senatoren. Und das sind natürlich genau die Themen, von denen Afroamerikaner ganz besonders betroffen sind, die natürlich überdurchschnittlich weniger verdienen. Und ich finde, dass es manchmal so ein bisschen verkürzt ist, dieses Jahr alle behaupten immer, das ist Sozialismus. Das hat natürlich was damit zu tun, was in den letzten 30, 40 Jahren an Propaganda betrieben wurde, finanziert natürlich von den entsprechenden Industrien. Und meine Erfahrungen sagen ehrlich gesagt was anderes. Man sieht zum Beispiel auch aktuelle Umfragen. YouGov hat das in Pennsylvania getrackt, ne? Dass zum Beispiel ökonomisch populistischere Aussagen gerade bei Wechselwählern da in Pennsylvania wesentlich besser angekommen wären als diese ganzen Demokratiewarnungen. Das ist halt einfach Ersatzpolitik.
Was hat sie
Aber jetzt muss ich auch nochmal.
Ja, bitte.
Also wenn wir schon bei den Ursachen sind, glaube ich, muss man auch einfach ansprechen, dass es Frauen gegen Donald Trump auch einfach schwer haben. Also ich meine, es gab ja auch damals schon die Untersuchung, dass zum Beispiel unter den Latinos viele gesagt haben, wir können uns eine Frau als Präsidentin nicht vorstellen. Und diesmal war es jetzt auch noch eine schwarze Frau. Und auch seine, ich sag mal, auch in welche Ecke Trump natürlich auch Frauen gestellt hat in diesem Wahlkampf, also unrein und all die Sachen, die er da losgelassen hat. Ich glaube schon, dass das auch bei einer sehr männlich geprägten Gesellschaftsschicht durchaus verfangen hat.
Ja, aber sie hat ja auch wenig geholt bei den Frauen.
Warum haben die dann alle Hillary Clinton gewählt? Warum haben die dann alle Hillary Clinton gewählt?
Naja, damals haben ja auch nicht alle Hillary Clinton. Ich meine, klar, es gab ja dann nochmal andere Gründe, warum man da...
Hey, ausreden lassen, ne?
Ja.
Okay, gut. Kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf.
Vielleicht doch nochmal bei den Frauen bleiben, Sabrina Fritz. Sie hat ja wenig, relativ wenig bei den Frauen geholt. Also ich glaube 54% zu 44 habe ich eine Zahl gelesen. Das ist ja nicht überragend für eine weibliche Kandidatin, die erste Präsidentin der USA werden sollte. Wie ist das zu erklären?
Also ich kann das jetzt nur aus der Entfernung ein bisschen beurteilen. Für mich wäre, oder vielleicht in Europa ist natürlich das Thema Abtreibung jetzt nicht so ein Thema, wo ich sagen würde, das ist so ein Megathema, was wirklich jetzt wahlentscheidend ist. Das mag in manchen Bundesstaaten anders sein, aber vielleicht auch nicht mehr in allen. Man hat natürlich dann auch eine gewisse, ich sage jetzt schon mal, Altersgruppe von Frauen, die man damit anspricht. Insofern weiß ich ehrlich gesagt nicht, Katrin, das weißt du vielleicht besser, ob das wirklich auch das beste Wahlkampfthema war, mit dem sie da sozusagen, dass sie für sich vereinnahmt hat. Oder ob, und klar, Wirtschaft, wir sind bei dem alten Clinton-Spruch, es ist halt die Wirtschaft im Kopf. Vielleicht hätte sie sich da auch noch ein bisschen mehr positionieren müssen.
Wie hat sich dieser Spruch bewahrheitet? It's the economy stupid, Frau Brandt?
Ja, also darauf läuft es hinaus, sowohl von den Daten, von den Meinungsumfragen her, als von dem Anekdotischen, was wir hier erleben, wenn wir in dem Land umher sind, unterwegs sind. Die Leute haben das Gefühl, man kann, also umgekehrt, wenn man aus Europa auf Amerika guckt, denkt man sich ja, meine Güte, alle sind neidisch auf die amerikanische Wirtschaft, es läuft und es läuft und es läuft und man kann sehen, wie es wächst und brummt, aber das Gefühl, die gefühlte Wahrheit in den USA ist hier einfach eine andere. Die Häuser sind teurer geworden, die jüngeren Generationen haben das Gefühl, dass sie an ihre Elterngeneration schon gar nicht mehr aufschließen können. Die Elterngeneration hat das Gefühl, dass ihnen in der Wirtschaftskrise 2008 erstmal das erste Mal das Haus weggebrochen ist, dann haben sie sich berappelt, jetzt ist durch die Pandemie und den Schaden, der dadurch entstanden ist, das zweite Mal die Existenzgrundlage unterm Hintern weggezogen worden. Und viele Leute, die jetzt in ihren 60ern sind und gucken, kann ich es mir denn überhaupt leisten, in Rente zu gehen, stellen fest, wir haben viel zu wenig auf dem Konto und unser Haus ist womöglich auch nicht so viel wert, wie wir irgendwann mal gedacht haben. Und viele Menschen, selbst in höheren Einkommensgruppen, haben das Gefühl, dass sie wirklich von Monatsgehalt zu Monatsgehalt leben und sich die nächste Autoreparatur, geschweige denn einen größeren Krankenhausaufenthalt, nicht mehr leisten können. Und dann gucken sie eben auf diesen Businessman Donald Trump, der ihnen verspricht, auch dieses Land wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen und denken, okay, der kann das, Joe Biden, der alte Mann kann es nicht und Kamala Harris hat uns auch nicht wirklich erklärt, wie sie es hinkriegen will. Also das ist so das Konglomerat von Sachen, die ich hier wahrnehme.
Herr Wimmer-Sehner, ist das wirklich so? Donald Trump hat ja immer wieder behauptet, erinnert euch, vor 4 Jahren ging es euch besser oder schlechter. So viel besser war das vor 4 Jahren ja nicht. Die Arbeitslosigkeit ging ja erst bei Biden zurück, der sehr viel Geld in die Hand genommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er kauft mit einer Inflation, die jetzt drückt. Das ist das, was die Leute offensichtlich ihr Kreuzchen bei Trump haben machen lassen. Ist die Erinnerung getrübt an die Trump-Zeit?
Ich habe mir letztens nochmal die Zahlen angeschaut. Also Trump hat ja immer gesagt, gerade bei Schwarzen, record low African-American Unemployment. Das stimmt auch tatsächlich. Sie ist dann während Covid hochgegangen und jetzt geht sie so ein bisschen weiter wieder runter. Es gibt ja so ein bisschen die Erzählung, die auch stimmt, dass das alles so Nachholeffekte sind, die in Anführungsstrichen gute Wirtschaft von Trump, von dem immer noch von dem Rebound von der Finanzkrise von 2008, die ja wesentlich länger gedauert hat, als sie hätte dauern müssen, weil Obama die vom Kongress bewilligten Mittel nicht abgerufen hat, um das Staatsdefizit zu reduzieren. Es ist aber so, dass natürlich die Wirtschaft unter Trump es zwar gut ging, aber all die ganzen sozialen Probleme, über die ich gerade gesprochen habe, natürlich unter Trump auch schon da waren. Da ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, woran man sich wie erinnert, ne, irgendwie in der Vergangenheit. Aber die Sache ist, es gibt einen Unterschied zwischen Trump und den Demokraten. Im Grunde genommen muss er eigentlich relativ wenig anbieten, weil es natürlich einen Zynismus gibt, der sich einfach im Land breit gemacht hat über die letzten Jahrzehnte, in denen es ja wirklich einfach auch Kaufkraft bereinigte Reallöhne, Zuwächse so gut wie überhaupt nicht gab, in denen man, wie die Kollegin gerade schon treffend beschrieben hat, niemand mehr das Gefühl hat, dass er irgendwo hinkommt. Und wenn dann jemand wie Trump umherkommt, der einfach nur dafür da ist, den Stock in die Speichen zu werfen und praktisch der virtuelle Stinkefinger ist, den man sich bedient, um irgendwie den Eliten zu Recht oder zu Unrecht zu sagen, dass man ein großes Problem mit ihnen hat, der muss im Gegensatz natürlich nicht viel anbieten. Und das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass er wirklich nichts anbietet. Also so ziemlich alles, was er so vage vorschlägt, ist natürlich absoluter Quatsch. Also wenn er jetzt auf die Idee kommt, ja.
Jetzt ist er gewählt. Trump ja noch gewählt, offiziell gewählt werden von den Wahlmännern. Das ist im Dezember. Das ist eher eine reine Formalie. Am 6. Januar muss der Kongress das Wahlmännerergebnis bestätigen. Und da erinnern wir uns, was vor 4 Jahren passiert ist. Kathrin Brandt, diesmal wird es wohl ruhig sein und ist keine Demonstration oder gar ein Sturm auf den Kongressgräben von wen auch. Glauben Sie, dass die Demokraten, die unterlegenen Demokraten, diesen Machtwechsel einfach so hinnehmen werden?
Ich tippe mal, Stand jetzt, es ist ja alles noch früh und ich glaube, die Demokraten rennen heute auch mit relativ viel Watte in der Birne rum und fühlen sich noch relativ betäubt. Wir haben ja auch immer noch nichts von Kamala Harris gehört. Das soll heute im Laufe des Tages irgendwie passieren. Da ist, glaube ich, noch viel Traumabewältigung jetzt erstmal irgendwie am Start. Auch die Demokraten haben hier Scharen von Rechtsanwälten auf den Weg gebracht, um eventuell gegen Donald Trumps Klageflut vorzugehen. Ich nehme nicht an, dass sich das so entwickeln wird, wie wir das 2020 in Erinnerung haben, weil eben das Ergebnis so klar ist. Also was für mich das Spektakulärste eben in dieser Wahlnacht war, ist, dass Donald Trump tatsächlich die absolute Mehrheit bei dieser Wahl gewonnen hat. Nicht wie 2016, wo Hillary Clinton die absolute Mehrheit hatte und er aber die Wahlleute, um als Präsident gewählt zu werden. Das hat ja immer und immer an ihm genagt, eigentlich ist er ja gar kein legitimer Präsident. Eigentlich will die Mehrheit der Amerikaner ihn ja gar nicht haben. Jetzt hat er das und jetzt hat er, stand jetzt, also Kalifornien ist noch nicht fertig ausgezählt, hat er 5 Millionen Stimmen mehr. Das ist eine ganze Menge und dem kann man sich nicht verschließen, weil die Abstände eben wirklich erkennbar und klar sind. Wir reden ja nicht von 10.000 Stimmen in Pennsylvania, wir reden von Hunderttausenden, die letztlich es ist kein Erdrutsch, aber es ist einen wirklich überzeugenden Sieg beschert haben.
Am 20. Januar wird er dann vereidigt. Kann er dann durchregieren, Sabina Fritz? Er hat ja voraussichtlich sowohl im Senat eine Mehrheit und möglicherweise auch im Repräsentantenhaus, das ist noch nicht ganz ausgezählt. Und dann kann er auch die Zusammensetzung des Supreme Courts in den nächsten 4 Jahren dauerhaft weiter nach rechts drehen. Alle Macht bei Trump?
Ja, alle Macht, aber ich bin gespannt, was er damit macht, sozusagen. Also genau, das Wahlprogramm war ja trotz allem vage. Also fix it, was fixt er jetzt? Klar, man kann Mauer weiterbauen, man kann weiter gegen die Einwanderer vorgehen, aber was will er zum Beispiel gegen die hohen Preise machen? Also ja, er hat unfassbar viel Macht. Ich denke, bei Obama war es damals auch so, der hatte es auch für eine kurze Zeit, dass beide Häuser bei den Demokraten waren. Da hat man 2 Jahre wirklich ein Zeitfenster, wo man sehr viel umsetzen kann. Obama hat damals seine ganze Kraft für die Gesundheitsreform aufgewendet. Ich sehe kein so großes Projekt, was Trump jetzt vor sich hat.
Das warten wir mal ab. Kann eigentlich noch was dazwischen kommen in diesem ganzen Prozess bis zum 20. Januar? Richtig fit sah der Mann ja heute nicht aus auf seiner Rede. Hat auch wieder ein bisschen wirr gesprochen, war jedenfalls mein Eindruck. Wie geht's ihm gesundheitlich, Frau Brandt? Was weiß man?
Naja, er veröffentlicht ja seine Gesundheitsdaten nicht wirklich aus, er sagt halt immer nur, ja, die besten Gesundheitswerte für einen Mann seines Alters. Natürlich. Ich fasse es mal in meinen eigenen Worten zusammen. Es ist viel diskutiert worden in den vergangenen Wochen, was den Gesundheitszustand von Donald Trump angeht, und die Kritik an etlichen Medien ist auch, bei Joe Biden habt ihr auf jeden Stolperer geguckt, einmal die Treppe zum Flugzeug rauf gestolpert, dann lief das in Endlosschleife rum. bei Donald Trump, okay, er hat jetzt mal einmal versucht, eine Tür von diesem Müllwagen aufzumachen und hat die Klinke nicht getroffen, das ging auch viral. Aber Donald Trump, heißt es hier in der amerikanischen Diskussion, hat doch eigentlich einen Freibrief für seinen Gesundheitszustand von vielen bekommen. Naja, kann man so und so sehen, aber die Frage, wie fit ist er, wie lange hält er durch, was passiert in seinem Kopf, gibt es da vielleicht kognitive Aussetzer schon, hält er das durch, dieses Tempo? Ja, die Frage wird man sich stellen müssen, aber die Amerikanerinnen und Amerikaner, die ihn gewählt haben, fanden die offensichtlich nicht so wichtig.
Ja, Herr Wimmer-Lasina, wie ist das denn? Was kann denn noch dazwischen kommen? Es gibt ja noch Prozesse gegen Trump. Die kann er natürlich, sobald er im Amt ist, sich selber sozusagen reinsprechen, aber es gibt einen Schweigegeldprozess, das Strafmaß wird am 26.11. verkündet. Ist das noch etwas, ein Stolperstein hin zur Präsidentschaft?
Nee, nicht wirklich. Also erstmal, selbst wenn er da verurteilt wird, kann er in Berufung gehen. Das dauert alles noch so lange, bis er dann wieder im Amt ist, rechtskräftig. Und dann ja, dank des obersten Gerichtshofs, den er ja besetzt hat, mit reaktionären Leuten auch mehr oder minder machen, was er will. Die haben ihm ja praktisch einen Freibrief gegeben, sogar Leute umzubringen. Also Amerikaner im Ausland machen das Präsidenten ja sowieso häufiger. Und das wird also sehr, sehr, das wird also sehr, sehr seltsam werden. Also ich glaube auch, falls wir so ein bisschen die Kurve nach Deutschland kriegen oder was das hier bedeutet, das ist ja teilweise absurd. Also ich meine, sein ehemaliger Handelsbeauftragter Robert Lighthizer, hat eine Kollegin in der Zeit, hat mal sein Buch gelesen, was da so für Sachen drin steht, wie er sich die zukünftige Handelspolitik vorstellt. Klar, Zölle wieder hoch, aber unter anderem findet er auch, dass Deutschland dann seine Handelsbilanzüberschüsse in amerikanische Staatsanleihen investieren sollte. Also so praktisch als so eine Art von Fund. Und natürlich ist das wahnwitzig. Also er denkt ja darüber nach, sogar die Einkommenssteuer abzuschaffen und nur durch Tariffs zu ersetzen. Was absurd ist und natürlich extrem die Inflation anheizen wird, weil alle Leute dann auf einmal, wenn sie 60% auf alles Mögliche bezahlen, eine Waschmaschine einfach dreimal so viel kostet. Und natürlich der Effekt dann ist, wenn irgendwann nichts mehr importiert wird, deshalb, ja, dass man dann natürlich auch keine Einkommensquellen mehr hat. Ne? Also das ist wirklich alles überhaupt nicht durchdacht, was er davor hat. Ich glaube, auf dem Weg dahin ist er nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, das Einzige, worauf man ein bisschen hoffen kann, ist sein Goldfischgedächtnis. Alle möglichen Dinge. Also ich meine, er hat ja auch schon damit gedroht, er würde jetzt gerne Journalisten wegsperren oder Leute, die ihm da im Weg gestanden haben. Solche Ankündigungen, da läuft mir echt ein Schauer über den Rücken runter. Aber wenn ich das vergleiche, er wollte auch irgendwie Hillary Clinton einsperren. Das hat er nicht gemacht. Ja. Also er ist jemand, der sich sehr leicht, wie soll ich sagen, ablenken lässt. Ne? Also wie so ein Hund, vor dem man mit so einem Würstchen rumwedelt.
Ja, schauen wir doch mal tatsächlich auf die Reaktion in Europa, weil Europa ist natürlich betroffen. Nicht nur Europa, die ganze Welt ist betroffen von dieser wichtigen Wahl. Die NATO und die Europäische Union wollten sich diesmal besser darauf vorbereiten, falls Trump passiert. Sabrina Fritz, Ihr Eindruck, haben zumindest die EU das getan. Morgen treffen sich ja die EU-Staats- und Regierungschefs, ausgerechnet bei Viktor Orban, seinem größten Fan in Europa.
Ja, also er ist, glaube ich, nach Trump der große Gewinner hier. Ich denke, er hat er gleich gesagt, er lässt den Champagner knallen, wenn Trump gewinnt. Und seine Position, muss man schon sagen, in Europa ist dadurch wirklich gestärkt. Also Europa ist besser vorbereitet, keine Frage. Man hat Gegenmaßnahmen ausgehandelt, wie man reagieren will, wenn Zölle verhängt werden, auf welche Waren man Gegenzölle verhängt. Man hat aber auch andere kleinere sozusagen Maßnahmen in der Schublade. Da geht es um Patentrechte. Also das ist dann sehr kleinteilig. Aber ich will noch mal sagen, was, glaube ich, das größte Problem für Europa ist, dass eben einmal Trump auf ein geschwächtes Europa trifft. Also ob wir nach Berlin schauen oder nach Paris, da sind keine starken Regierungen gerade. Dann hat man Regierungen wie Viktor Orban, die eigentlich die EU spalten, schwächen und am liebsten abschaffen wollen. Und so jemand kann natürlich dann wirklich auch mit Trump gemeinsam ein Ohr in Moskau, ein Ohr in Washington schon der EU auch wirklich Schaden zufügen, weil man alle Projekte einfach blockieren kann.
EU ist erstmal in naher Zukunft, da geht es um die Zölle, aber blicken wir mal sehr konkret auf die Ukraine. Frau Brandt, da hat er ja schon Ansagen gemacht, ich will das Problem in einem Tag lösen. Was kann denn da tatsächlich kommen? Ist das jetzt auch nur einer seiner flotten Sprüche oder meint er das ernst? Und was meint er damit vor allem?
Genau, kann ich alles drei unterschreiben. Also er hat das ja mehrfach schon gesagt, dass der Ukraine-Krieg überhaupt nie ausgebrochen wäre, wenn er Präsident gewesen wäre, weil er dann zu dem Putin und wie auch immer, und Joe Biden habe ja seit dem missglückten Afghanistan-Abzug, bei dem 13 Amerikanerinnen und Amerikaner, also Soldaten, gestorben sind, ein solches Zeichen der Schwäche an den Rest der Welt ausgesandt, dass er sozusagen freiwillig ist, was so politische Aggressivität angeht. So, das ist die Ausgangsvoraussetzung. Dann hat er auch schon gesagt, ja, er schafft das auf jeden Fall noch vor der Amtseinführung im Januar, dass dieser Konflikt beendet wird. Und wenn dann Journalisten nachfragen, ja, okay, wie soll das konkret gehen? Und dann spricht er immer nur davon, dass man sich dann irgendwie zusammensetzt und dann spricht und dann kommt er schon wieder mit dem nächsten Thema und geht da nicht weiter drauf ein. Aber da, wir wissen, wie deutlich seine Sympathie für Wladimir Putin ist, wie groß sein Respekt dafür ist, wie dieser Mann sein Land führt. Und wir können annehmen, dass Donald Trump, wenn er versucht, da irgendwelche sich als Vermittler zu in Szene zu setzen, darum geht es ja bei ihm auch tatsächlich, dass das nicht zugunsten der Ukraine ausgehen wird. Also Selenskyj hat, glaube ich, auch schon gratuliert, das muss er machen an der Stelle. Aber dass das eine Lösung werden würde, bei der Wladimir Putin wesentlich besser aussieht als Volodymyr Selenskyj, davon können wir ausgehen.
Also ein Deal sozusagen über Selenskyj hinweg, Frau Fritz?
Ein Deal, irgendein Deal.
Ein Deal, aber ich könnte mir auch noch andere Deals vorstellen. Also ich will noch mal sagen, der große Gewinner des Ukraine-Kriegs ist auch die amerikanische Rüstungsindustrie. 68% aller Militärhilfe, die NATO beschafft, geht an amerikanische Rüstungsfirmen. Also ich weiß nicht, ob die so begeistert wären, wenn Trump in einem Tag diesen Krieg beendet. Das mal als ein Gedanke. Und der zweite Gedanke, den hat Selenskyj auch schon mal ins Spiel gebracht, das sind sehr, sehr wichtige, große Rohstoffe, die unter der Ukraine schlummern. Alles Lithium, Kobalt, alles auch, was man in den USA braucht. Und da hat Selenskyj wirklich einen Deal angeboten, hat gesagt, wer uns hilft, wer uns verteidigt, der hat auch Zugriff auf die Rohstoffe. Also auch das könnte natürlich ein Deal sein, für den Donald Trump sehr empfänglich sein könnte.
Die G7 haben ja angeblich 50 Milliarden Dollar gesammelt als Rückversicherung gegen Trump, falls die Ukraine-Hilfe ausfällt, also die militärische Hilfe der USA. Dann stellt sich natürlich, Herr Wiemann-Lasena, generell die Frage, was wird eigentlich aus der NATO unter Trump? Tritt er aus? Verlangt er mehr Geld von den Kollegen? Oder verlangt er vor allen Dingen politische Gefolgsamkeit?
Ich glaube, Letzteres. Tritt er aus? Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also es gibt ja Leute um ihn herum. Es wird ja immer gesagt, oder ich habe es, glaube ich, sogar selber schon mal angedeutet, das nehme ich ein bisschen zurück, er sei Isolationist. Das ist natürlich nicht der Fall. Also wenn Mike Pompeo, sein ehemaliger Außenminister, jetzt wieder eine Rolle spielt in seiner Regierung, dann wird sich das wahrscheinlich auch irgendwie einigermaßen eingruppieren in bestimmte Kontinuitäten der amerikanischen Außenpolitik. Was aber klar ist, ist, dass er die NATO, die ja eigentlich, wie soll ich sagen, theoretisch eigentlich auch so normative Elemente hat im Sinne von irgendwie der Westen und auch bestimmte Werte eigentlich als, auch wenn die nicht immer eingelöst werden, ja, eher, dass er so ein bisschen als Dienstleistung betrachtet, ne, also so wie man Security-Unternehmen irgendwie bezahlt, um abends irgendwie die Clubtür zu bewachen, und wenn ihr mir nicht genug Geld gibt, dann komme ich halt nicht mehr zur Arbeit. Und das ist natürlich was, auf eine Basis, auf der die NATO nicht funktionieren kann, weil ja vollkommen klar ist, was da. Also das NATO-Militär sind die USA. Ne? Also die haben, glaube ich, so viele Flugzeugträger, dass denen langsam die Präsidenten ausgehen, nachdem man die benennen kann. Und da weiß man aber natürlich jetzt nicht, in welche Richtung das geht.
Frau Fritz, ja?
Ich will noch mal sagen, es war sehr interessant, also die Nachricht oder die Mail, die Mark Rutte als sozusagen Glückwunsch-Telegramm nach Übersee geschickt hat, da hat er noch mal aufgezählt, was alles so die Herausforderungen sind. Und da hat er genannt Russland, den Iran, China, Terroranschläge und Nordkorea. Und er hat die Ukraine eigentlich mit keinem Wort erwähnt. Und das waren alles für mich Schlüsselbegriffe, die vor allem die USA tangieren. Also für mich auch ein Signal, ja, lieber Donald, wir brauchen euch, aber ihr braucht uns auch. Und erinnern wir uns nochmal, Artikel 5 wurde nur einmal gezogen, nämlich von den Amerikanern nach den Angriffen auf das World Trade Center. Und man stelle sich zum Beispiel vor, ein Angriff des Iran gegen einen amerikanischen Flugzeugträger, gegen ein amerikanisches Hochhaus, was auch immer. Was passiert dann? Also für mich war das auch noch mal ganz klar, wir sind nicht nur die Bittsteller, wir sind A, mehr Einwohner und ihr braucht vielleicht auch mal unsere Unterstützung, Stichwort China und auch Stichwort Nahost.
Muss man so auch Olaf Scholz verstehen, der auf Twitter ja Donald Trump sehr schnell gratuliert hat mit dem eigentlich floskelhaften Satz, gemeinsam arbeiten Deutschland und die USA seit langem erfolgreich zusammen, um Wohlstand und Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern. Hatte er das vielleicht im Hinterkopf, Frau Brandt, dass vielleicht die USA doch nochmal irgendwann auf Europa nicht angewiesen sind vielleicht, aber doch nützlich wäre, wenn Europa auf amerikanischer Seite steht im globalen
Das klingt sehr danach. Aber Sabrina, du hast das ja gerade eben auch schon gesagt. Donald Trump hat ein Verständnis von Politik, das total transaktional ist. Ich versuche es mal jetzt einfach direkt zu übersetzen. Naja, dieses gib du mir, gib ich dir. Also die Vorstellung, dass man langfristig Bündnisse schließt mit dem Ziel, könnte ja sein, dass wir uns irgendwann mal brauchen. Und ich trete jetzt im Moment mal mit meinen Ansprüchen zurück und lasse dir mal den Vortritt, weil könnte ja sein, dass in irgendeiner Situation, wie es mal umgekehrt haben. Das ist ja seinem Weltbild komplett fremd. Also er hat immer nur dieses, es gibt einen Sieger in unserem Spiel und der Sieger bin ich. Es gibt, ich bin kein Verlierer, ich bin überhaupt gar kein Verlierertyp an sich sowieso schon und mein Land ist kein Verlierertyp insgesamt. So, und deswegen tut er sich so schwer mit dieser Idee von Bündnissen, mit dieser Idee von Solidarität. Ich wage mir auch gar nicht vorzustellen, wie das ist, wenn man dieses ein Riesenland wie ein Unternehmen führt, weil wir als Europäer wissen ja, es gibt Werte und Chancen und Gerechtigkeit, die man als Staat irgendwo im Auge behalten muss. Es geht nicht immer nur um, wie schaffe ich das Maximum aus meinem Investment rauszuholen. Ja. Also das ist das Problem bei ihm und beim Thema Außenpolitik.
Kurzer Blick nach Deutschland, nach Berlin, Herr Wimmeler-Sehner, die Koalition ringt um ihr Überleben. Muss die Ampel jetzt eigentlich unbedingt zusammenbleiben, weil Trump gewonnen hat, ist das sozusagen die Lebensversicherung, zumindest für die nächsten ein, zwei Wochen bis zur Haushaltsdebatte für diese komische Koalition?
Ja. Also wie ich meine Ampel kenne, werden derart rationale Erwägungen, die keine große Rolle dabei spielen, ob die sich zusammenraufen oder
okay,
nicht.
Okay, alles klar.
Das war noch zu Merkels Zeiten so.
Zweiter globaler Brennpunkt neben der Ukraine, wollen wir ganz kurz ansprechen, ist der Nahe Osten. Bibi Netanyahu hat jetzt wieder den Mann an der Seite, auf den er sich bedingungslos verlassen kann. Kann er das wirklich im Kampf gegen Hisbollah, Hamas und vor allem gegen den Spiritus Rector der Unruhen im Nahen Osten, dem Iran? Kann sich Israel auf Trump verlassen, Frau Brandt?
Tja, kann sich irgendjemand auf Donald Trump verlassen? Das ist die große Frage. Also das Verhältnis zwischen Netanyahu und Trump ist ja auch nicht ungetrübt. Also Trump hat sich ja auch immer mal wieder hinreißen lassen, Kritik an Netanyahu zu üben nach dem scheußlichen Angriffen vom 7. Oktober, nach dem Mordanschlag der Hamas, kam von Donald Trump auch Bemerkungen aus der Reihe. Die Hamas gewinnt sozusagen den Krieg der Bilder. Israel muss mal ein bisschen auf seine Public Relations Arbeit und solche Sachen achten. Das kommt ja alles nicht so gut dahin, aber Donald Trump hat schon im Wahlkampf immer wieder versucht, klarzumachen, dass jeder Jude mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder jeder Amerikaner jüdischen Glaubens sich den Kopf überprüfen lassen müsste, wenn er Demokraten wählt. Er macht sich schon irgendwie stark dafür, dass er auch der Sprecher der jüdischen Community hier in den USA ist und den Blick auf Israel immer hat, zumal ja auch viele, muss man auch noch sagen, viele von den evangelikalen Christen mit Blick auf die Bibel sagen, das ist bei uns eingepreist, wir müssen Israel unterstützen, so steht es in der Bibel. Das muss ja schon alleine wegen dieser starken Wählergruppe immer im Auge behalten.
Schauen wir wieder zurück in die USA selber, wo heute diese historische Wahl, das größte Comeback der Geschichte, wie der designierte Vizepräsident J.D. Vance gleich gesagt hat, erlebt haben. Was meint Donald Trump, Jörg Müller-Sehner, wenn er von einer Golden Age of America spricht? Was darf man sich darunter vorstellen?
Ach, das ist leider sehr traurig zu erzählen.
Hier Raum für Notizen.
Also, ja, absolut. Also ich glaube, was passieren wird, ist, und das ist leider sehr, sehr schlimm. Ich bin ja Sozialredakteur und habe in den USA eigentlich Jahre damit verbracht, nur darüber zu sprechen oder nur und darüber zu schreiben, wie schlimm es einfach vielen Leuten da gibt. Und es gibt halt so ein paar Behörden, die zumindest ein bisschen dagegen vorgehen. Keine Ahnung, die Kartellbehörde zum Beispiel, ne? Oder das Consumer Financial Protection Bureau, die sich darum kümmern, dass irgendwie Banken und Kreditinstitute die Leute nicht abziehen. Und das sind wirklich wirklich, wirklich Dinge, die in einem Land, in dem die Leute eh schon wenig soziale, ökonomische Rechte genießen, denen so ein bisschen helfen. Und Elon Musk ist schon hingegangen, ne, der Besitzer der Plattform X, den Trump da in sein Kompetenzteam geholt hat, der einfach nur der Sensenmann sein möchte und einfach alles absägen möchte, was Großunternehmen kontrolliert, was irgendwas mit Konsumentenschutz zu tun haben. Außer natürlich die Subventionen, die ihm nützen, selbstverständlich.
Ja, also, aber ich meine jetzt konkret von dem, was er angesagt
hat. Und das heißt Golden Age. Er wird natürlich wieder versuchen, irgendwie die Steuern zu senken. Jetzt hat er ja auch einen Kongress, mit dem er das durchbringen kann. Er wird versuchen, die Bundesverwaltung, zumindest alle Teile davon, auf die er keine Lust hat, irgendwie zu dismanteln. Und das Golden Age, das er glaubt, damit zu erzeugen, ist wahrscheinlich eins mit unbegrenztem Wachstum, in denen die Löhne steigen, nur so weit, dass sie die Gewinne nicht schmälern. Aber
das ist das Golden Age. Ja, das ist die ökonomische Seite, so. Sabrina Fritz, klingelt es bei Ihnen da auch ein bisschen Ohr, wenn Sie Golden Age hören, denken an Massendeportation, Abtreibungsstopp und Inflationsbekämpfung auf die Trumpsche Art?
Oh, also bei Golden Age hab ich trotzdem immer eine positive Assoziation, Gut. Muss ich sagen, aber das ist natürlich klar, ich weiß nicht, was er davon angekündigt hat, aber ich will mal ganz kurz auf diese Tech und Erleichterung für die Wirtschaft nochmal eingehen und da nochmal gerne die EU ins Spiel bringen, die ja hier zum Beispiel sehr strikt gegen die Tech-Firmen vorgeht und auch hohe Strafen verhängt hat, die ein KI-Kontrollgesetz verabschiedet hat, was eben auch in den USA als Vorbild angenommen hat. Also auch da muss man mal sagen, kann die EU, wenn sie zusammensteht und was durchbringt, auch wirklich eine wichtige Rolle spielen und durchaus auch der amerikanischen Wirtschaft oder diesen amerikanischen Tech-Giganten oder Banken auch ein bisschen die Hölle heiß machen. Also ich sag mal so, die EU ist stärker, als sie manchmal denkt. Um jetzt nochmal auf die Frage mit dem Golden Age im Grunde hat man ja eigentlich nur da wirtschaftliches Wachstum vor Augen. Für all diejenigen, die daran nicht teilnehmen können, wird es ein wahrscheinlich eher dunkles Zeitalter.
Dunkles Zeitalter für seine Gegner vor allem. Er hat ja Rache angekündigt. Wird er weiter spalten, Frau Brandt? Er hat ja einmal gesagt, dass er den Diktator für einen Tag geben würde, dann andernorts, dass dies wohl die letzte Wahl gewesen sei. Alles Sprüche?
Ja, ich würde gerne kurz nochmal auf diese Geschichte mit den Konzernen zurückgehen. Das wird auch nochmal interessant zu sehen, weil der Kongress und auch sein Vize J.D. Vance ja sehr viel inzwischen eine Färbung angenommen haben. Wir sind gegen die großen Konzerne, wir sind gegen die Globalisierung, wir sind dagegen, dass sich Leute auf Kosten der Arbeiterschaft wie auch immer bereichern. Da war Donald Trump ja immer sehr zurückhaltend. Also wie man auf der einen Seite dieses antiglobalistische, antikapitalistische, was in Teilen der Republikaner jetzt sehr populär ist, mit dem versöhnt, was Donald Trump vorhat, nämlich weitere Steuererleichterungen für Konzerne auf den Weg zu bringen. Das wird nochmal eine sehr interessante Geschichte. Ja, und die politischen Gegner, das ist für uns Europäer, wir kommen ja da aus dem Staunen gar nicht heraus, welche Formulierungen man hier als Präsidentschaftskandidat benutzen kann, ohne dafür abgestraft zu werden. Aber dieses der Feind im Inneren, wir haben schlimme Leute, Linke, Extremisten, er nennt die übrigens auch Faschisten nebenbei. Er hat, wird vermutet, regelrechte Listen im Kopf von Leuten, die er bestrafen will. Da sind sicherlich Leute dabei, die rund um den 6. Januar gegen ihn ausgesagt haben in diesem berühmten Komitee, ehemalige politische Weggefährten oder Parteifreunde wie Liz Cheney beispielsweise. Aber es gibt auch, das ist eine Geschichte, die habe ich gerade in der Zeitung gelesen, Leute, die sich konkret Sorgen machen, wenn er zum Beispiel diese ganzen Menschen begnadigt, die nach dem 6. Januar verurteilt wurden. Die könnten ja dann, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, auch losziehen und Rache nehmen an den Menschen, die gegen sie ausgesagt haben. Also da sind offensichtlich viele Leute mit Rachegelüsten unterwegs, Donald Trump an der Spitze, die erstmal so eine Art Säuberung dann veranstalten könnten.
Was ja auch sein kann, er klang ein bisschen mäßigend durchaus in seiner Siegesrede, die ein bisschen müde wirkte ein wenig, vielleicht war der Mann einfach auch müde, es war auch ein langer Wahlkampf, ist das einmal nachgesehen, kann er nicht auch die Gelegenheit nutzen nach so einer Schlacht, und das erlebt man ja häufiger, gerade bei polarisierenden Schlachten, und das war ja nun wirklich eine sehr polarisierte Schlacht, mäßigend und einigend auf das amerikanische Volk einzugehen. Kann man sich nie vorstellen. Ich höre schon das Lachen von Jörg, will man das sehen, ja? Oder Skepsis.
Das war nicht von mir, aber ich lache innerlich auch.
Ja, okay. Aber es ist nicht einzugehen.
Ich habe geschnaubt.
Ja, es bleibt also sozusagen bei dem spalterischen Trump, kann man sich keinen anderen vorstellen.
Also diese Art, also das, was er ist, das funktioniert nicht auf Konsensebene. Das funktioniert nicht auf irgendwie, ich bin jetzt eine nette Opa-Ebene. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht.
Er kommt aus seinem Schema aber nicht raus. Ja.
Aber ich will doch mal sagen, er hat ja gar keinen Gegner mehr. Also nicht nur, weil er jetzt sozusagen vielleicht beide Häuser und den Supreme Court und da die Macht hat. Ich meine, die Demokraten, muss man ja sagen, sind ja zertrümmert, also liegen ja am Boden. Also ich weiß nicht, jetzt muss irgendwie Biden da noch irgendwie abgewickelt werden. Dann Kamala Harris ist ja wahrscheinlich auch weg vom Fenster. Die großen Clinton-Obama-Familien sind eigentlich auch verbrannt. Also ich weiß gar nicht wie. Und wenn man denkt, dass einfach ein Land nur aus zwei Parteien besteht und dann ist die eine eigentlich jetzt erstmal wahrscheinlich über Jahre mit sich selbst beschäftigt. Also da muss man sagen, er hat ja gar niemand mehr, den er in diesem Land richtig bekämpfen muss. Ja.
Da kann man nur hoffen, Frau Brandt, dass der Mann auch diesmal ein oder hoffen oder fürchten ein politisches Konzept hat. Als das erste Mal gewählt wurde, war er ja doch, glaube ich, selber ein wenig überrascht, dass er die Wahl gewonnen hatte, musste sich notgedrungen Personal zusammenkaufen und da waren viele dabei, die mäßigend auf ihn wirkten, die berühmten Erwachsenen im Raum. Nun hat er handverlesene Listen von Leuten, die er einsetzen will, als neue Beamten in der neuen Regierung, hat offensichtlich auch sich inhaltlich vorbereitet. Kommt da was auf uns zu?
Naja, auch das muss man jetzt erstmal abwarten. Donald Trump ist der, der er ist. Er ist der Impulspolitiker, der Instinktpolitiker. Das hat ihn jetzt in diese zweite Präsidentschaft getragen, weil er sehr gut den Ton und das Lebensgefühl der Menschen hier in den USA aufgenommen, aufgegriffen und in eine Vision ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in ein düsteres Gemälde dieses Landes reingepackt hat. Dann gibt's ja dieses berühmte Projekt 2025, dieses dicke Paket mit Ideen, die zusammengeschrieben worden sind, von denen er sich distanziert hat. Aber da sind zu viele Leute, die mal für ihn gearbeitet haben. Also die Verflechtungen sind doch da zu offensichtlich. Aber es gibt tatsächlich im Gegensatz zu vor 4 Jahren ein ideologisches Gerüst. Es gibt einen Plan fürs Personal. Und Donald Trump müsste jetzt nur noch sehen, dass er das tatsächlich umsetzt. Aber wir wissen auch aus dem Wahlkampf, dass er Anregungen gegenüber weiterhin nicht unbedingt aufgeschlossen ist, sondern lieber das macht, was ihm gerade Spaß macht oder was ihm jemand erzählt hat, den er gerade in diesem Fall besonders sympathisch fand.
Ist das auch Ihre
Einschätzung? Es gibt auch noch einen großen Unterschied, dass Trump 2016, als er überraschend, wirklich sehr überraschend zum Präsident gewählt wurde, natürlich noch mit so der alten Reagan-Bush-Republikanerpartei im Kongress zu kämpfen hatte. Aber viele deren führenden Köpfe sind jetzt weg. Also die Leute, die 2016, 2018, 2020, 2022 und jetzt in den Kongress angezogen sind, das sind Leute, die sind groß geworden mit dem Trumpismus, die eigentlich wenig zu tun haben mit dieser alten Mitch McConnell, der alte Senatschef, republikanischen Partei. Das heißt, er hat jetzt auch einen anderen Rückhalt im Kongress, mit dem er bestimmte Dinge durchbringen kann. Und wenn ich mir so J.D. Vance anschaue, der um einiges cleverer ist als Donald Trump, der kann, glaube ich, kohärenter erklären, was der Mann eigentlich will, als er selber. Also die Republikaner haben da kein Nachwuchsproblem, die Demokraten schon, weil alle Leute, die bei denen jetzt in der zweiten Reihe noch sind, sind im Grunde genommen ähnliche Typen wie Kamala Harris. Und ich glaube, die sind habituell einfach nicht vermittelbar in diesem Land.
Und die Demokraten müssen sich jetzt hinstellen und müssen einmal komplett ihr ganzes Lebensmodell oder ihre ganzen Lebenslügen einmal nochmal überarbeiten.
Hätten sie 2016 schon machen können.
Ja, aber dieses Gefühl, ne, seit Obama eigentlich im Prinzip, dass der demografische Wandel für sie arbeitet, dass die zunehmende Urbanisierung der USA in Verbindung mit einer Generation von jungen Einwanderern quasi automatisch dazu führt, dass auf Jahrzehnte hinaus eine demokratische Präsidentschaft gesichert ist. Das hat sich ja komplett in Luft aufgelöst. So, und die müssen einfach mal sehen, wer sind wir, wo stehen wir? Und dann, richtige Frage, wer sind die Leute, die in Zukunft für uns sprechen? Ich würde da so eine Alexandria Ocasio-Cortez zum Beispiel sehr nach vorne packen, die so eine Mischung aus fröhlichem linken Populismus inzwischen auf den Markt wirft. Also es gibt Leute, ich teile die Einschätzung durchaus, dass es da Menschen gibt, aber in der Tat, die sind möglicherweise zu eng mit dieser Biden-Harris-Welt in Verbindung gebracht und müssten sich davon erstmal emanzipieren.
Die Demokratische Partei, Frau Sabrina Fritz, hat sie eine Chance, sich zu reorganisieren oder geht sie jetzt sehr schweren Zeiten entgegen?
Also ich denke, sie geht schon wirklich sehr schweren Zeiten entgegen. Also wie Katrin sagte, man muss ja eigentlich ganz neue Politikergenerationen irgendwie jetzt als Basis gewinnen, nach oben kommen lassen. Ich meine, man hat sich ja immer schon gefragt, warum gab es nach Obama niemanden anders als Joe Biden, den man als Kandidaten gefunden hat. Ja, also auch da war es ja irgendwie schon wirklich sehr, sehr schwer für die Demokraten, überhaupt jemand auch mal nach oben kommen zu lassen, der nicht aus diesem Washingtoner Establishment kommt. Es gab ja Gouverneure aus Kalifornien oder wie auch immer, denen man da im Gespräch hatte. Aber nein, es wurden wieder die sozusagen in Washington fest verankert sind mit dem jetzt Ergebnis. Also ich glaube, da muss es wirklich nochmal ganz einen wirklichen Neustart geben und der wird dauern.
Präsident Trump, wohin steuern die USA? Das war das SWR Kulturforum. Es diskutierten Katrin Brandt, Studioleiterin Hörfunk vom ARD Studio Washington, Sabrina Fritz, Studioleiterin SWR BR MDR im Studio Brüssel und Jörg Wiemaler-Sehner, er ist politischer Korrespondent der Welt. Mein Name ist Klaus Heinrich.